Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Hey, hier ist der Kompressor-Podcast. Ich bin Timo Grampes. Ich habe gerade ein Bild vor mir und ich sehe in der Ecke zwei Typen vor PCs mit Riesenbildschirmen, die aussehen wie aus den 80ern. Ein anderer Typ liegt auf dem Boden, auf Pappe. Drumherum sieht aus wie Holzspäne da, überall. Dann ist da ein blauer Holztisch mit leeren Kaffeebechern, eine Landkarte mit für mich unerkennbarem Land und ziemlich viel Durcheinander. Die Menschen in diesem Raum, die trennen nicht zwischen Arbeit und Beruf, die leben beides zusammen. Und seit der Documenta haben sie weltweit einen Namen. Juan Grupa aus Indonesien, das erste KünstlerInnen-Kollektiv, das eine Documenta kuratiert, die sich nach dem Antisemitismus-Skandal unter anderem der Frage ausgesetzt sieht, ist das kuratierende Kollektiv wirklich die richtige Form? Unsere GesprächspartnerInnen im Deutschlandfunk Kultur haben in den vergangenen Tagen ja doch eher dafür plädiert, also fürs Kollektiv, und das teilweise mit einem Aber, wie Kunsthistoriker Wolfgang Ulrich.
Ich denke, es wäre sinnvoll gewesen, wenn man gleichberechtigt Kuratorinnen und Kuratoren aus der westlichen Kunstwelt mitverpflichtet hätte. Dann hätten sich sollen diese quasi beiden Teams vielleicht auch ja, wechselseitig ins Benehmen setzen müssen. Man hätte viel eher erkannt, wo Vermittlungsbedarf besteht, wo Missverständnisse entstehen können, wo unbedingt noch mehr geleistet werden muss, damit eben nicht so es zu solchen Fehlschlüssen kommt, wie sie jetzt faktisch passiert sind.
Wolfgang Ulrich, bevor wir seine Anregung aufgreifen, erstmal hallo an Heinz-Norbert Jochs.
Ja, guten Tag, freut mich, dass wir miteinander reden.
Und wir reden drüber, was es überhaupt bedeutet, im KünstlerInnen-Kollektiv zu arbeiten. Also wir wollen quasi an eine Innenperspektive und wir sprechen mit Ihnen, weil Sie ein KünstlerInnen-Kollektiv gegründet haben. Das heißt The Collective Eye. Na und weil Sie Juan Grupa kennen und mit denen ein Buch über kollektive Praxis gemacht haben. Und aus diesem Buch kommt auch das Bild von gerade eben, dieses Arbeitsalltagsbild. Ist das ein Bild, das auch für Ihr kollektiv repräsentativ sein könnte?
Es wäre schön, wenn es so wäre, aber wir sind in einer anderen Situation. Das heißt, wir haben A, kein eigenes Studio, von daher treffen wir uns mal hier, mal da. Und das heißt, wir haben nicht einen solchen Raum wie Juan Grupa, aber es wäre auch unser Ideal. Wir könnten in einem solchen Raum arbeiten. Und das, was Sie beschreiben in dem Eingangsbild, gefällt mir insofern, weil deutlich, dass Juan Grupa nicht trennt zwischen dem normalen Leben und dem, was Sie als Kollektiv machen.
Was ist denn der größte Unterschied zwischen Juan Grupa und Ihrem Kollektiv?
Also für mich war interessant, ich war zunächst mal in Kassel, weil ich ein Gespräch für Kunstforum International gemacht habe, für die ich ja seit Jahren als Korrespondent sowohl in Paris als auch in China arbeite. Und während des Gesprächs fiel mir auf, dass es starke Berührungspunkte gibt zwischen dem, wie Juan Grupa ein Kollektiv versteht und wir. Denn Juan Grupa ist ein Kollektiv nicht nur, das für sich alleine vor sich hin arbeitet und getrennt von anderen, sondern von vornherein, und das liegt an der Situation in Indonesien, immer schon quasi im Kollektiv mit anderen gelebt und auch gearbeitet hat. Und unsere Vorstellung als Collective Eye, das sich in Montevideo 2012 gegründet hat, war von vornherein ein Kollektiv zu gründen, das quasi sich als Diskursplattform versteht zwischen Kollektiven und zwischen Kollektiven und Theoretikern. Und zwar aus der Einsicht geboren, dass in Südamerika und auch in Uruguay Kollektive immer schon miteinander verbunden sind und sich austauschen, was aber aus meiner Erfahrung in Europa und in Nordamerika nicht der Fall ist. Und da ich viel in China war und doch die Erfahrung gemacht hatte, dass die zeitgenössische Kunst in China eigentlich geboren ist im Kollektiv und dass dort auch Kollektive untereinander, miteinander kommunizieren, fand ich diese Idee wahnsinnig reizvoll.
Was sind denn noch so die Unterschiede in dieser kollektiven Praxis? Also wenn wir jetzt nach Indonesien gucken, wie sehr geht es auch vielleicht nicht nur um Sozialromantik, sondern auch um also materielle Zwänge und krasse Rahmenbedingungen, die man als Künstler oder Künstlerin vielleicht hat und so ins Kollektiv kommt?
Natürlich ist diese Problematik in Indonesien erheblich schärfer. Zum einen hat es ja viel damit zu tun, dass es die Diktatur gab und dass während der Zeit also quasi auch Zusammenkünfte verboten waren. Und aus diesem Verbot der Zusammenkünfte ist diese Obsession geworden, dass man kaum, dass die Diktatur vorbei war, sich zusammentraf. Dann gibt es eben auch die Geschichten, also wir haben dieses Buch ja gemacht wie eine biografische Reise und wir wollten mehr wissen, auf wie die einzelnen Mitglieder zur Uran-Gruppe gekommen sind oder auf diese Gruppe gestoßen sind. Und das liegt unter anderem daran, dass wir dann auch in Peking ein Symposium 2014 gemacht haben, wo wir sowohl südamerikanische als auch chinesische als auch nordamerikanische und europäische Kollektive eingeladen haben. Und uns ging es unter anderem auch darum, auf welche Weise Subjektivität verstanden wird. Denn der große Vorbehalt, der immer noch im Begriff des Kollektiven anhaftet, ist ja die Erfahrung des Kommunismus, das Verschwinden des Subjektes, die Unbedeutsamkeit des Einzelnen und die Erfahrung, die wir gemacht haben, dass sich in der Kunstwelt Kollektive ausgebildet haben, wo ja ganz unterschiedliche Subjektivitäten zusammenkommen und diese Subjektivitäten als Gewinn erlebt werden und als Erweiterung des Eigendenkens.
Was ist denn das Berauschende für Sie an kollektiver Praxis?
Für mich persönlich, wenn Sie mich persönlich fragen, ich bin ja quasi ein Einzelgänger, der zu Hause schreibt, losgelöst von der Außenwelt in seinem stillen Zimmer sitzt und die Erfahrung des Miteinanders selten macht. Ich mache sie in dem Augenblick, wo ich Gespräche führe und Gespräche mit anderen Kollektiven oder im Kollektiv ist eine Fortsetzung dessen. Das andere ist, dass ich in meiner Jugend die Erfahrung gemacht habe, dass man da noch in Gruppen war und dass das plötzlich mit dem Studium aufhörte und ich eigentlich diese Sehnsucht nach einer Gruppe, in der man sich geborgen fühlt und sich austauschen kann, immer noch hatte. Aber jeder in einem Kollektiv hat völlig andere Gründe. Also ich erinnere mich an ein Gespräch mit Iswantu, einem der Mitglieder, der ja auch quasi in Kassel von Anfang an gelebt hat, um die Dokumente vorzubereiten. Der erzählte, dass er aus einer chinesischen Familie stammt. Und wenn man zurückblickt auf die Zeit der Diktatur, in der seine Familie stark gelitten hat, die verfolgt worden sind, und er die Erfahrung machte, dass die Vorbehalte, die auch nach der Diktatur immer noch in Indonesien waren und er auf Uran-Gupa oder auf die Mitglieder von Uran-Gupa stieß und merkte, dass die diese Vorbehalte nicht haben und sich von vornherein bei denen mehr zu Hause fühlte als in der eigenen Familie. Und solche Lebenswege lassen sich anhand der einzelnen Mitglieder von Uran-Gupa also nachvollziehen.
Kommen wir auf die Kuratorenrolle und die aktuelle Documenta und zum Vorschlag von Wolfgang Ulrich, den wir vorhin gehört haben und der sich ja sinngemäß zusammenfassen ließe mit Uran-Gupa allein war vielleicht zu wenig. Wäre eine westliche Perspektive ein Mehr gewesen?
Das umgekehrt würde ich sagen, Uran-Gupa war ein zu viel.
Inwiefern zu viel?
Weil ich glaube, also wenn man sich jetzt nur mal nachverfolgt, wie die Nachricht, dass Uran-Gupa die Documenta macht, welche Reaktion es am Anfang gab. Es gab erstmal Vorbehalte. Wer ist Uran-Gupa? Die meisten Medien kannten Uran-Gupa nicht. Und interessant ist auch, dass man zu der Zeit, wenn man googelte, so gut wie keine Informationen fand. Diese Vorbehalte, dass es ein Kollektiv machte, die standen am Anfang. Und dann wurde dieser Antisemitismus, der ja quasi von einem Einzelnen in die Welt gesetzt worden ist und der dann von der Zeit aufgegriffen worden ist. Meine Vermutung geht da, also was man auf jeden Fall sagen kann, dass durch diese Antisemitismusdebatte der Weg eines Dialogs zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden erst gar nicht mehr stattfand. Und mein Eindruck ist, dass die Auseinandersetzung mit den Fragen, die der globale Süden aufwirft, dass diese Fragen auch so komplex sind, dass ich mich schon, als ich hörte, dass Uran-Gupa die Documenta macht, mich fragte, auf welche Weise werden die Medienvertreter darauf reagieren können. Weil mir klar war, dass man einzelne kollektive Prozesse, die ja nicht ausgestellt werden, sondern stattfinden, dass man diese eigentlich erst begreifen kann, wenn man vielleicht eine halbe Stunde dabei sitzt und man nicht durch die Ausstellungshallen laufen kann und wissen, dass man vielleicht einen Katalog hat, wo die Bilder oder die Werke nochmal abgebildet sind, darauf zurückgreifen kann. Das hätte eine andere, völlig andere Auseinandersetzung vorausgesetzt, sich mit der Documenta zu befassen. Und insofern habe ich den Eindruck, es ist ein zu viel. Also es sind zu viele Fragen, die aufgeworfen werden durch die 1500 Teilnehmer und eben auch Themen, mit denen wir uns im globalen Norden eigentlich so gut wie nicht auseinandergesetzt haben. Denn meine eigene Erfahrung war, als ich merkte, dass der Ansatz von Uran-Gupa dem von Kollektiv I entspricht, dass es spannend sein könnte, mit ihnen in einer Auseinandersetzung, in einem Dialog zu treten.
Halten Sie es für angebracht, jetzt das kollektive Kuratieren in Frage zu stellen?
Das ist insofern hanebüchern, weil Wenn man jetzt in die Geschichte der sogenannten Genie-Kuratoren geht, Harald Seemann beispielsweise, der ja ein großartiger Ausstellungsmacher war, der gilt als der Entdecker der zeitgenössischen Kunst in China. Faktum ist aber, dass wäre er nicht von Uli Sick, dem Schweizer Sammler, nach Peking eingeladen worden, die ihn darauf aufmerksam machte, dass eine zeitgenössische Kunstszene entstanden ist, die für Harald Seemann von Interesse sein könnte, wäre Harald Seemann nicht dorthin gereist. Das heißt, auch Harald Seemann, der große Einzelgänger-Ausstellungsmacher, war einer, der seine Berater hatte. Er wäre der Harald Seemann nicht ohne Uli Sick. Ich frage mich meinetwegen, wenn man an dem Konzept einer Ausstellung, einer Biennale oder einer Documenta, die quasi die Welt in den Blick nimmt, festhalten möchte, was ich für erforderlich halte, weil nur im Dialog auch mit anderen Kulturen quasi so etwas wie ein Weltfrieden vielleicht mal möglich sein könnte, dann frage ich mich, wie soll ein einzelner Kurator in der Lage sein, zu überblicken, was in all den Ländern passiert. Funktioniert nicht. Auch von anderen Ausstellungsmachern wie Daniel Birnbaum weiß ich, dass er nannte es seine Scouts hatte, von denen er wusste, dass sie eben mehr Wissen haben über Länder, über asiatische Länder. Natürlich hat er dann anschließend im Sinne seines Konzeptes eine Auswahl getroffen, aber ohne diese Vorauswahl hätte er diese Arbeit nicht machen können.
Einzelpersonen müssen ja mitunter allerdings auch sehr viel Verantwortung tragen für ganze Behörden oder Ministerien zum Beispiel und sind auch schon oft zurückgetreten. Und was ist mit dem Punkt der Verantwortung? Sabine Schormann, die Generaldirektorin der Documenta, hat den Documenta-Umgang mit den Antisemitismusvorwürfen jetzt nochmal verteidigt, sich auch gegen den Vorwurf gewehrt, zu lange untätig geblieben zu sein. Juan Grupa hat sich ja für die antisemitischen Motive auf People's Justice entschuldigt. Sie haben gesagt, wir haben alle darin versagt, in dem Werk diese klassischen antisemitischen Figuren zu entdecken. Ist insgesamt das ein Umgang mit einer Verantwortung, die man an Schlüsselpositionen hat, für so eine bedeutende Sache für die Documenta? Werden da alle ihrer Verantwortung gerecht aus Ihrer Sicht?
Das große Problem ist, wir wissen nicht genau, was meinetwegen zwischen der Documenta und Juan Grupa an Gesprächen über die ganze Diskussion erfolgt ist. Und was ich interessant finde, ist, dass meinetwegen Juan Grupa ja angegriffen wurde, als sie sagten, wir ziehen uns jetzt zurück, wenn hier jetzt auf dem Podium über das, was passiert ist, diskutiert wird. Wir wollen lernen. Und in den Medien wurde dies Lernen als, ja, die wollen nicht dazu Stellung nehmen. Die wollen sich raushalten. Wenn man aber mit Juan Grupa gesprochen hat, bevor das alles losgetreten worden ist, so kann man erfahren oder konnten wir erfahren in unserem Gesprächsbuch, ist dies eben auch publiziert, dass dies der Ansatz von Juan Grupa ist. Wir hören zu. Wir wollen nicht von vornherein unseren eigenen Ansatz überstülpen über das, was andere machen, sondern wir wollen erstmal auf der Höhe dessen sein, was die anderen machen, wie sie ihr Kollektiv verstehen, wie sie ihre Lumbung-Praxis verstehen. Sie haben von vornherein gesagt, das, was wir machen als Kollektiv, heißt nicht, dass wir dagegen sind, dass es nach wie vor Einzelkünstler gibt. Und dieses, wir wollen zuhören, wir wollen lernen, ist etwas, das dann eher belächelt wurde und gewertet wurde, als die wollen jetzt hier gar nicht über ihre Schuld diskutieren. Und ich glaube, dass man Juan Grupa nicht wirklich verstanden hat. Wir haben um die 15 Stunden Gespräch geführt. Diversen Vertretern von Juan Grupa, teils in zwei Gruppen, teils alleine. Unsere Erfahrung war, dass da eine Offenheit gegenüber anderen ist, die ich selten erlebt habe. Und die bei meinem ersten Gespräch, das ich dann alleine führte, also für Kunstform International, ich das Gefühl habe, ich bin in eine Familie geraten und werde gerade von dieser Familie aufgenommen.
Heinz Norbert Jocks aus dem KünstlerInnen-Kollektiv The Collective Eye. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, es hat mich gefreut. Vielen Dank.